Heute bei Brilliant Meets Elisabeth Limmert, Designerin und Inhaberin von Edition Lieblingsstückerl.
Am Anfang ging es mir wirklich schlecht. Also das muss ich schon ehrlich zugeben, das hat mich am Anfang, wie das begonnen hat, richtig persönlich verletzt. Das glaubt man vielleicht gar nicht so, aber ich war irrsinnig gekränkt und einfach, ja, das ist mir sehr nahe gegangen.
Hallo und herzlich willkommen bei Brilliant Meets. Mein Name ist Martina Fleischer-Küche und ich plaudere heute mit Elisabeth Limmert, Gründerin und Designerin der Edition Lieblingsstückerl. Es geht heute um Originale und Kopien. Es geht darum, was es in Zeiten von Female Empowerment mit dem Begriff Bastelmamis auf sich hat. Und außerdem sind wir ganz Ohr für ein paar persönliche Einblicke in den Alltag der Unternehmerin. Elisabeth, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass du heute bei uns im Brilliant Meets Podcast bist. Wobei du gar nicht deine Premiere heute hast, sondern wir hatten dich ja auch schon einmal in unserem, wie einige unserer Gäste, in unserem Advent Charity Podcast, wo du auch einen tollen Beitrag geschickt hast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier in der Podcast-Reihe auch dabei sein darf. Und ja, trotzdem bin ich das erste Mal hier im Tonstudio heute.
Ja, freut mich besonders. Also das heißt, heute führen wir auch einen Dialog, gell?
Weil genau.
Der letzte Beitrag war ein Solo-Beitrag. Aber er hat sehr viel Geld eingebracht. Er hat uns fast 30.000 Euro an Charity-Geldern eingespielt, by the way. Insofern.
Ein super Ergebnis.
Ja, ein tolles Ergebnis. Elisabeth, du hast 2014 deine Edition Lieblingsstückerl gegründet. In der Zwischenzeit hat sich sehr viel getan. Was ist so dein Fazit aus den letzten vergangenen 7 Jahren?
Ich glaube, die größte Erkenntnis ist vielleicht, dass man einfach manchmal mutig sein muss und seinen eigenen Instinkten vertrauen und folgen muss. Und jetzt, nach den 7 Jahren, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich wirklich sehr, sehr glücklich mit meinem Beruf oder meiner Berufung fast ein bisschen und fühle mich da beruflich wirklich sehr, sehr angekommen. Und das war vorher nicht immer so. Ich habe immer gern gearbeitet, aber dieses Gefühl ist neu und ist erst in den letzten Jahren und mit den Lieblingsstückeln gekommen.
Du hast gesagt, man braucht in erster Linie Mut. Das erste Mal hast du Mut bewiesen, indem du gesagt hast, so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, nämlich die Lieblingsstückerl. Was war der letzte Auslöser eigentlich dafür? Was war für dich ausschlaggebend, dass du sagst, ich designe jetzt Ohrringe?
Ich glaube, diesen Moment, so ganz konkret, hat es nie gegeben. Es war mehr ein Folgen der Möglichkeiten, so wie es ja oft im Leben ist. Eine Tür schließt sich, eine Tür öffnet sich. Ich bin in eine Richtung losgestartet, in kleinen Schritten, und dann ist es ein Weg geworden. Also der Moment, die große Entscheidung, dieses jetzt mache ich das, hat es in dem Sinn nie gegeben. Nein. Der Weg hat mich dahin geführt und ich bin ihn gerne gegangen, auch bewusst dann gegangen. Aber
und in der Zwischenzeit hast du auch schon einiges erreicht. Du arbeitest in erster Linie, verkaufst über deinen Online-Shop, aber du hast auch ein stationäres Geschäft gehabt in Gmunden. Ja. Lustigerweise, unter Anführungszeichen, lustigerweise hast du es genau zufällig vor der Pandemie geschlossen. Eigentlich ein guter Zeitpunkt.
Ja, total. Also natürlich im Nachhinein jetzt nach dem Corona-Jahr 2020, ja, absolut. Aber zu dem Zeitpunkt konnte das ja noch niemand ahnen und war es in Wahrheit eine ganz persönliche Entscheidung. Und es war jetzt auch unabhängig von Corona für mich ganz persönlich und auch für meine Familie die richtige Entscheidung, sowohl beruflich als auch privat. Es war zu einer Zeit, wo irgendwie alles zu viel geworden ist und wir haben ja vor kurzem quasi den Rücktritt des Gesundheitsministers alle miterleben dürfen und es war jetzt nicht so weit oder so schlimm, keine so Extremsituation, aber ich habe da sind viele Dinge zusammengekommen. Ich habe einen schweren Autounfall gehabt, wo Gott sei Dank an sich nicht viel passiert ist, der aber doch so ein Schockmoment ist, wo man ein bisschen aufgerüttelt wird. Das war auch kurz vor Weihnachten, auch so eine Zeit, wo man viel nachdenkt. Mein Mann hat beruflich ein paar Herausforderungen dazu bekommen und gleichzeitig haben wir überlegt, das Geschäft in ein größeres Geschäftslokal zu verlagern. Und da war so viel in Veränderungen. Eigentlich habe ich nur gespürt, es ist mir alles eigentlich zu viel. Ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Ruhe, auch für meine Kinder. Ich habe zwei Söhne, die sind jetzt 8 und 10. Und sicher auch der Unfall, wo man ein bisschen überlegt, mit was verbringe ich meine Zeit? Mhm. Gerade im letzten Jahr haben sich viele Gedanken gemacht darüber, wie lange habe ich? Mhm. Kann es mich auch erwischen oder jemand, den ich kenne, ist meine Familie betroffen und viele waren oder sind betroffen und man macht sich vielleicht andere Gedanken. Damals noch nicht, aber durch den Unfall war es schon so ein bisschen im Kopf.
Und die Entschleunigung im sogenannten Homeoffice, das du dir bewusst ausgesucht hast, ist vielleicht dann nicht in dem Ausmaß gekommen, weil sie natürlich einiges verändert hat. Stichwort Working Mom. Also du bist dann nicht nur die Working Mom, sondern du bist auch die Lehrerin zu Hause gewesen.
Ja.
Wie managst du so einen Alltag? Weil ich meine, es weiß jeder, so ein Unternehmen führt sich ja nicht von alleine und es ist auch sehr viel auf der einen Seite Handwerk bei dir, aber natürlich ganz klassische unternehmerische Tätigkeiten und dann hast du die Familie und das alles an einem Platz. Also wie schaut bei dir so ein 24-Stunden-Tag aus? Also 24 Stunden. Wie schaut dein Tag aus?
Ja, in Wahrheit ist das Schöne, dass jeder Tag wirklich ganz anders aussieht. Also es gibt Tage, wo ich ab 6 Uhr schon in der Werkstatt stehe und erst um 2 in der Nacht quasi irgendwie da aus dem Workflow rauskomme. Es gibt Tage, da verbringe ich fast die ganze Zeit nur vor dem Computer oder am Telefon oder nur mit Kundinnen. Da ist ein Ateliertermin nach dem anderen. Es gibt Tage, wo ich nur ganz wenig arbeite und ganz viel quasi für zu Hause oder für die Familie mache oder mit den Kindern verbringe. Und das ist wirklich der große Vorteil gewesen bei diesem Rückzug aus dem Geschäft, dass einfach meine Zeit wieder mir gehört. Und ich bin zeitlich so viel flexibler geworden. Und ich kann mir jetzt auch manchmal 2, 3 Tage blocken für ein spezielles Projekt oder für die Produktion. Ja, wo ich dann wirklich an einem Modell, an einem Design arbeite oder für irgendwas im Onlineshop, für eine Veranstaltung oder kann mir auch relativ einfach jetzt durch das tolle Team, das ich habe, die mich auch im letzten Jahr so super unterstützt haben im Corona-Jahr, kann ich mir auch mal einteilen, die 2 Tage, da ist bei den Kindern irgendwas Wichtiges, da möchte ich für die da sein oder die irgendwo hinbegleiten oder die bei irgendwas unterstützen. Und das ist jetzt so viel leichter möglich. Aber letztes Jahr, also war es wirklich am Limit, also nicht nur einmal, sondern quasi durchgehend. Ich habe das Glück gehabt, dass mein Business, mein Unternehmen in Wahrheit durch Corona floriert hat, es hier keine großen Einschnitte gab, natürlich in manchen Sparten enorm, ja, es gab 0 Veranstaltungen letztes Jahr, aber natürlich der Onlineshop konnte viel auffangen und ausgleichen, aber in Wahrheit musste dann tatsächlich jedes Marschall ich binden, weil auch meine Mitarbeiterinnen waren im Homeoffice und haben von zu Hause produziert und mussten Werkzeugsets irgendwo hingebracht werden und so. Und das Homeschooling war eine Riesenherausforderung.
Ja, und irgendwo landet dann natürlich alles bei dir als der Unternehmerin.
Ja, man ist
nicht nur in der Verantwortung, sondern auch dann am Ende des Tages im Handwerk, gell?
Ja, natürlich auch im Handwerk. Und letztes Jahr haben wir wahnsinnig, wahnsinnig spät erst die Frühjahr-Sommer-Kollektion präsentiert, weil natürlich nicht nur in der Produktion alles mögliche in Stocken geraten ist, bei uns, aber auch bei vielen Lieferanten, bei den Goldschmieden. Manche Lieferketten haben sich total verzögert, manche sind abgebrochen. Ja, wir haben nach wie vor teilweise Schwierigkeiten, manche Edelsteine nach Österreich zu bekommen. Ja, gewisse Steine, die einfach, wo kein Postverkehr nach wie vor stattfindet mit manchen Ländern. Ja, also
das und sieht auch, man natürlich alles
auch bei vielen Goldschmieden ist Personal reduziert worden oder was und es dauert alles so viel länger, man muss so viel früher schon an alles denken und ja, viel Planung, wahnsinnig viel Planung und dann doch im letzten Moment wieder alles anders, wieder alles absagen, Einladungen in den Müll kübeln, ja. Es erfordert wahnsinnig viel Flexibilität.
Flexibilität, ja, ja, absolut. Ja.
Das ist schon manchmal auch belastend, finde ich.
Ja. Deine Designs sind ja mittlerweile auch bekannt. Also man erkennt schon die Lieblingsstückerl. Allerdings, es gibt auch einige, die diese Designs ganz gern nachahmen. Wie geht es dir da damit?
Am Anfang ging es mir wirklich schlecht. Also das muss ich schon ehrlich zugeben, das hat mich am Anfang, wie das begonnen hat, richtig persönlich verletzt. Mhm. Das glaubt man vielleicht gar nicht so, aber ich war irrsinnig gekränkt und einfach, ja, das ist mir sehr nahe gegangen. Und auch ein bisschen, was mache ich denn jetzt und wie konnte es denn dazu kommen? Und ja,
aber ist es nicht irgendwo ein Kompliment, dass man
ja,
sagt?
Ja, mein Mann hat mir auch gesagt, ja, es ist doch als Kompliment ja. Und was würde denn da Louis Vuitton sagen? Ja, aber ich bin halt nicht Louis Vuitton, es ist doch, jedes Design ist was sehr Persönliches und was sehr Privates und Intimes, obwohl man es jetzt natürlich verkauft und so. Aber mittlerweile kann ich, glaube ich, besser damit umgehen.
Du hast auch einiges unternommen, um dich abzugrenzen. Also du hast es auch das Original genannt.
Genau. Und es ist, wir versuchen ja auf verschiedenen Wegen die Kunden zu informieren. Was ist denn ein echtes, originales Lieblingsstück? Was macht das aus? Wir haben eine eigene Seite auf der Homepage gemacht, um auch diese Unterschiede irgendwie klar zu machen. Dass wir eben nur mit reinen Naturmaterialien arbeiten, dass das echte Upcycling-Produkte sind, dass wir nur reines Silber verwenden und hochwertige Vergoldungen, dass die Steine alle echte Edelsteine sind oder Perlmutt. Also das für viele Kundinnen ist das mittlerweile selbstverständlich oder die erkennen den Unterschied, aber es ist einfach wichtig in der Kommunikation mit den Kunden, dass man auf das auch hinweist und das auch bewusst macht, dass das Handarbeit ist, dass das mit viel Liebe und viel Aufwand gefertigt wird und auch dieser Prozess des Designschutzes ist sehr zeitintensiv und natürlich auch sehr kostenintensiv, ja. Und das findet alles statt, auch diese Prototypisierung und Entwicklung der Designs und natürlich der Materialeinkauf, der Schutz des Designs, bevor auch nur ein einziges Stück je verkauft wurde. Also das läuft ja alles im Vorfeld, auch die ganzen Fotoshootings und so weiter. Und dann ist es fertig und natürlich hat man ein viel größeres Investment dadurch in jedes neue Design. Trotzdem ist es, finde ich, der schönste Prozess in meiner Arbeit. Also vielleicht noch zusammen mit der Kundenberatung, das mache ich auch nach wie vor wahnsinnig gern selber und macht mir viel
diese
Freude.
Diese ganze Entwicklung, Entstehung ist natürlich
das
was
ist
Besonderes.
Das ist ein schöner Prozess. Ja. Mhm.
Wir haben vor kurzem, im März war der Weltfrauentag und da haben wir so ein bisschen über das Unternehmersein, Unternehmerinsein gesprochen und welche Herausforderungen man als Frau speziell hat und da sind wir so ein bisschen zurück in die Geschichte und ich weiß noch, wie du gesagt hast, dass du eigentlich am Anfang auch mit dem Vorwurf oder mit einem gewissen Label der Bastelmami gekämpft hast. Ja. Also wenn man das hört, was du erzählst, sind wir ganz weit entfernt von der Bastelmami.
Ja, aber das war nicht immer so und vor allem war das in meiner eigenen Wahrnehmung nicht immer so. Also es geht ja nicht immer nur ums Fremdbild, sondern auch ums Selbstbild und am Anfang war es ja nur ich und meine Anfänge, die ersten Modelle, die ersten Kreationen und ich habe selber relativ lang damit auch gehadert. Nicht nur, dass andere mich so gesehen haben als so die typische Mami, die nach den Kindern irgendwie jetzt halt, anstatt wieder richtig zu arbeiten, halt da so irgendwas da ein bisschen bastelt. Es war auch vor allem ich selber, die das Gefühl hatte, ich meine, ich habe ein Wirtschaftsstudium, ich habe lange im Ausland gearbeitet, ich habe in der Kunststoffindustrie, Automobilzulieferindustrie, in doch taffen Branchen, die wirklich total männerdominiert waren, gearbeitet. Und dann da jetzt so ein bisschen vor mich hinzubasteln. Also ich konnte mit dem selber nicht gut umgehen.
Ja, man muss halt selber in diese Rolle hineinwachsen, genau.
Ja, und ich finde generell, dass dieses Thema kreative Selbstständigkeit, also es gibt so ein bisschen so die eine Seite, so diese Startups und Gründerszenen, das ist ja alles recht cool. Sind auch sehr oft Männer, muss man sagen. Ja?
Ja,
aber wenn es um Selbstständigkeit aus Kreativität herausgeht und es Frauen sind, dann wird es sehr oft so ein bisschen als Hobby belächelt oder so als Beschäftigungstherapie gesehen.
Genau, als Ausgleich zum Alltag.
Ja, genau, so damit man so ein bisschen was Kreatives anderes
die braucht macht. Ihre Bestätigung.
Ja, genau. Und das hat sich dann aber schon nach ein paar Jahren deutlich gewandelt und da gehört natürlich auch der Sprung dazu vom Kleinunternehmer zum vollen Steuerzahler und so. Ja, also auch die Rechnungen werden immer größer, aber die Umsätze natürlich auch und es war schon, also es waren zwei Aussagen, die mir wirklich da selber auch ein bisschen die Augen geöffnet haben, wie meine Mutter eigentlich zu mir gesagt hat, ja, aber du bist doch keine Bastelmami, du bist doch Unternehmerin und das hat für mich selber im Kopf was geändert. Ja, Und eben eine Freundin, die witzigerweise sehr viele rundherum hat, die eben auch was Kreatives begonnen haben, so nach den Kindern. Und die mir eigentlich vor kurzem erst gesagt hat, ja, irgendwie witzig, du bist die Einzige von denen, ja, von diesen bastelnden Mamis, die da wirklich ein Unternehmen draus gemacht hat. Und ja, das freut mich schon wirklich von ganzem Herzen. Also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Auf das kannst du auch sehr stolz sein. Also wie gesagt, seit über 7 Jahren bist du jetzt am Markt und man kennt dich und du hast wirklich eine Marke kreiert und dich am Markt etabliert. Du bringst regelmäßig deine Kollektionen, neue Kollektionen heraus und wirklich ganz toll. Was mir jetzt interessiert ist, du designst ja eben die Ohrringe selber. Woher kommt deine Inspiration oder wie gehst du so einen Designprozess an?
Das ist viel weniger organisiert, als man, glaube ich, denkt. Ich meine, ich nehme nach wie vor ganz viele Inspirationen aus der Natur, weil mich die umgibt. Ich wohne am Land in der Nähe von Gmunden. Und ich bin viel draußen mit den Kindern natürlich. Ich finde, die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle an Inspiration. Aber auch sehr viel, finde ich, kann man finden in der Architektur. Das ist natürlich jetzt zum Beispiel letztes Jahr ein bisschen weniger geworden. Ja, also aber wenn man mehr reist, andere Kulturen auch, gar nicht nur im Jetzt, sondern auch eben ein Modell gab es ja mal, das war so ein bisschen ägyptisch angehaucht oder eben orientalisch. Da gibt es viel so in den Ornamenten, da gibt es auch Fachliteratur dazu. Ja. Also es ist nicht so, dass alles immer nur so aus dem Ärmel geschüttelt ist. Manches erfordert ein bisschen Recherche auch, manche Kollektionen, sich ein bisschen einlesen in gewisse Architekturstile oder eben gewisse Kulturen. Aber das ist so die Vorarbeit. Trotzdem ist das Schönste für mich, einfach mich hinzusetzen und drauf loszuzeichnen und ein bisschen zu schauen, was dabei entsteht.
Wo die Reise hingeht.
Ja.
Unternehmerisch würde mich noch von dir interessieren, Elisabeth, wie gehst du es an, wenn du Entscheidungen zu treffen hast? Was machst du? Machst du dir Plus-Minus-Listen oder triffst du Bauchentscheidungen, was man sagt, zumindest typisch weiblich wäre? Wie machst du das?
Wie mache ich das? Also, ich bin sicher jemand, der sehr auf den Bauch und die Intuition vertraut, aber das ist dann in Wahrheit nur eine Konsequenz von dem, was ich an Zahlen und
was
Fakten am Tisch habe. Also es ist nämlich schon so, dass ich
da
ja
Wirtschaftsstudium durch.
Also manche glauben ja so, ja, man ist so kreativ und dann verkauft man das irgendwie und so. Also ja, aber ich habe ein Wirtschaftsstudium. Also ich schaue mir das schon immer alles vorher ganz genau an und ich habe meine Zahlen immer im Griff und immer parat und immer im Kopf. Und was ich nicht mache und aber auch wirklich nie gemacht habe, sind langfristige Pläne. Ich habe zum Beispiel nie einen Businessplan gemacht oder ich mache eigentlich nie auch so Jahresplanungen oder so.
Da würden jetzt wahrscheinlich deine ehemaligen Uni-Professoren
alle aufschreien. Ja, alle genau. Das muss man, oder? Ja. Aber was ich ein bisschen gelernt habe, ist, ich mache sowas schon, ja, so ganz grob skizziert. Aber wenn uns Corona was gelehrt hat, dann ist es, dass man sich nicht auf gewisse Sachen versteifen darf. Und das bin ich auch gar nicht als Person. Wenn es mich dahin lenkt oder wenn sich was anderes ergibt, dann folge ich dem auch, ja. Man muss sich auf nichts versteifen. Und das war auch beim Geschäft so. Das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Aber es war dann für mich irgendwie nicht mehr das Richtige. Und manchmal tut das weh. Das war damals auch eine wirklich emotionale Entscheidung. Ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Vor allem, wenn man wirtschaftlich denke, der Mensch ist quasi eine so große Tür zuzumachen. Aber trotzdem ist es so, dass man einen guten Mittelweg finden muss, glaube ich, zwischen dem, was Zahlen und Fakten belegen, oder man sagt, in die Richtung geht's, und dann dem, wo man sagt, das fühlt sich für mich gut an oder das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich glaube, ganz am Schluss ist es die Emotion, die dann die Weggabelung macht. Aber vorher, dass man an der richtigen Weggabelung steht, das muss schon, also quasi auch im Budget sein oder wirtschaftlich fundiert irgendwie der nächste Step sein.
Ja klar, ohne dem geht's nicht. Elisabeth, Du, apropos Zahlen und so weiter, du präsentierst eine gewisse Anzahl von Kollektionen im Jahr. Wann kommt denn oder wie viele Kollektionen dürfen wir in diesem Jahr noch sehen?
Naja, wir haben jetzt die Frühjahr-Sommer-Kollektion rausgebracht, Rose Stories mit den drei Hornmodellen. Mhm. Und es wird jetzt noch ein kleines Summer-Highlight geben. Also das gab es letztes Jahr auch schon so kurz vor Sommerbeginn, gab es noch ein Modell. Mhm. Das war aber dann aus einem anderen Material, das ist auch diesmal so.
Wir nehmen noch nicht viel vorweg, natürlich.
Nein, die
bisschen Spannung, neugierig machen dürfen wir.
Spannung muss bleiben. Dann wird es eine Herbst-Winter-Kollektion geben, an der ich jetzt auch schon düftel und arbeite. Da sind wir schon so ein bisschen im technischen Detail angekommen. Und dann würde ich mir wünschen, dass es noch so wie letztes Jahr vor Weihnachten, so November, Dezember, vielleicht noch ein so ein Christmas-Highlight, so eine letzte Jahresüberraschung noch gibt. Aber man kann das auch nicht erzwingen. Manchmal passt es nicht. Manchmal ist auch so viel anderes rundherum. Aber so wäre jetzt der Plan. Aber naja, Pläne sind nicht mehr in Stein gemeißelt.
Genau, wir lassen das einfach auf uns zukommen, genauso wie wir es auf uns zukommen lassen, wie dann die Art der Präsentation ausschaut. Ja. Wir haben ja früher schon sehr viele gemeinsame Präsentationen deiner Kollektionen gemacht. Letztes Jahr haben wir dann ein bisschen umgeschwenkt und sind auf diverse Social-Media-Kanäle und Online-Möglichkeiten gegangen. Also ich persönlich würde mir wünschen, wenn wir wieder mal gemeinsam auch stationär mit echtem Kontakt zu Menschen deine Ohrringe präsentieren dürfen, deine Lieblingsstückerl. Diesem Sinne denke ich, erwartet uns noch ein spannendes Jahr.
Ja, definitiv.
Wir freuen uns auf alles, was du uns zeigst und präsentierst und auf alle Designs, die uns dabei helfen, dass wir in unseren Videocalls schön ausschauen. Weil die Ohrringe sind natürlich der einzige Sinn im Fokus, sind der Schmuck, den man in den Terminen, so wie sie heute angelegt sind, sieht. Gell?
Genau, also das hat man schon letztes Jahr stark gemerkt, dass man doch mit Ohrringen auch mal sehr gut so Zeiten, in denen Friseurbesuche nicht möglich waren, oder man eben auch gerade vom Homeschooling in das nächste Teams-Meeting, Zoom-Meeting, was auch immer, reinstolpert. Man oben schnell gut gestylt ist mit Haare zusammenbinden und Lieblingsstücker draufgeben, und da ist dann auch egal, wenn man nur einfach einen schönen Pullover oder eine Bluse schnell anhat, und trotzdem ist es aber eine ganz schöne Möglichkeit, um sich selber so ein bisschen einen individuellen, persönlichen Touch zu geben. Und ich glaube, gerade in so größeren virtuellen Meetings, also wenn man viele Personen am Schirm hat und man vielleicht gerne ein bisschen herausstechen möchte oder ein bisschen in Erinnerung bleiben möchte, glaube ich, dass das mit so einem schönen Paar Ohrringe definitiv gut funktioniert, weil man dann auch bei diesem Kameraausschnitt einfach ein bisschen eine Farbe drin hat, eine spezielle Form. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist in dem Bereich.
Also der Ohrring hat so ein bisschen was von, hat so den Schuhcharakter.
Von früher
oder in der Online-Zeit ist es einfach der Ohrring, der in den Fokus rückt bei
und
der
man
Frau.
Man merkt schon noch in Branchen, wo ganz klassische Business-Outfits gefragt sind, Anwälte, Bank und so weiter, wo das nach wie vor, oder Consulting-Bereich sehr, sehr streng quasi, es ist ja nicht reglementiert, aber irgendwie erwartet wird, dass man sich das ja klassisch anzieht, ist ein Ohrring wirklich eine tolle Möglichkeit, um da als Frau ein bisschen an Farbtupfer, ein bisschen Individualität in dieses recht Uniformhafte hineinzubringen. Ja? Trotzdem, glaube ich, ist es ja für alle fein, wenn man dann wieder vom Screen wegwechseln kann in den persönlichen Kontakt. Ich merke es jetzt bei den Atelierterminen. Es macht mir einfach wieder wahnsinnig viel Freude, meine Kundinnen persönlich zu beraten. Auch wenn es mit Maske ist, ist egal. Trotzdem erkennt man die Freude in den Augen, auch mit Maske. Absolut. Und das ist auch bei so einer Präsentation, wir haben so viele Press-Days schon gemeinsam gemacht. Und jetzt letztes Jahr, wenn man alleine im Atelier steht und in eine Handykamera hineinspricht und ganz allein die neue Kollektion präsentiert, es war am Anfang schon echt ungewohnt. Es war wirklich komisch.
Einartig.
Man gewöhnt sich dann irgendwie dran, das schon. Also jetzt muss ich sagen, sehe ich schon auch die Vorteile, weil Meine Kundinnen können live dabei sein, viel mehr als bei einem Event, weil auch bei der Presse, wenn die an dem Tag um die Uhrzeit keine Zeit haben, dann können sie das Live-Interview oder die Live-Präsentation auch danach noch über den Instagram-Account abrufen und noch anschauen. Und Kundinnen können ein halbes Jahr später sich die Details von mir persönlich präsentiert dort in dem Video, in dem Live-Video nochmal anschauen.
Also wird es in Zukunft wahrscheinlich beide Formen geben?
Das denke ich auch. Ich glaube, es muss das eine nicht das andere ersetzen. Es war vielleicht eine Zeit, wo man in neue Medien oder in neue Präsentationsformen hineingewechselt hat und einfach was Neues ausprobieren musste. Und ich denke, dass sicher beides schön ist, weil es gibt Momente, die kann man nicht ersetzen. Mhm. Ja? Zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, der Press Day, wo die zwei Balletttänzerinnen vom Wiener Staatsopernballett, ja, diese wirklich speziell für die Lieblingsstücke gemachte Choreografie von der Prima Ballerina Maria Jakovleva getanzt haben, mit den Ohrringen, um die Leichtigkeit der Ohrringe zu präsentieren und zu zeigen. Das war für mich so ein emotionaler Moment und so schön und so besonders. Das kann man über eine Instagram- oder eine Videopräsentation oder einen Podcast nicht rüberbringen. Dafür kann man da andere Einblicke bieten. Eben in die eigene Persönlichkeit oder Wahrnehmung über das, was hinter der Kollektion so steckt oder wie es hinter den Kulissen ausschaut, ein bisschen Einblick geben. Ich finde, das sind beides unterschiedliche Blickwinkel vielleicht. Und wäre schön, wenn wir bald wieder beides haben
genau,
können.
Du sagst es. Ja. Elisabeth, vielen lieben Dank, dass du uns jetzt so viele Einblicke hinter die Kulissen und auch in deine Persönlichkeit gegeben hast. Ich glaube, das ist auch einmal ganz spannend, dich in einer Form näher kennenzulernen und hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und jetzt sind wir schon gespannt, worauf wir uns noch freuen dürfen in diesem Jahr und auch in den vielen weiteren Jahren, die du als Unternehmerin tätig sein wirst. Auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei allem und wir freuen uns, dass wir dich schon seit Beginn an begleiten dürfen und hoffentlich bleibt das auch eine ganze Weile so. Es macht echt Spaß und du siehst ja, wir sind alle, wir sind im Lieblingsstückerlfieber.
Ja, wie Gott sei Dank sehr viele Damen genau. Und ich hoffe, das bleibt noch lange so. Und ich bin sehr dankbar für die letzten Jahre und mein tolles Team, muss ich ehrlich sagen. Und ich freue mich jetzt wieder an den neuen Designs zu tüfteln und auch darauf, die gemeinsam mit euch wieder zu präsentieren.
Und wir freuen uns auf die Ergebnisse.
Danke Super. Für die Einladung.
Vielen Dank, Elisabeth. Schön, dass du da warst.